ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Vornehmlich militärische und militärpolitische Dinge rund um den Ukraine-Krieg interessieren uns in diesem Podcast. Wir besprechen das wie immer mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler, auch heute wieder aus Berlin zugeschaltet. Tag, Herr Bühler.
Tag, Herr Deisinger.
Was haben wir uns heute vorgenommen? Wie immer der Blick auf die aktuelle Lage, aus der ergeben sich ja auch immer wieder aktuelle Diskussionen. Ich will da heute mal nur an die Debatte um mögliche NATO-Bodentruppen in der Ukraine erinnern. Haben wir auch gedacht, die wäre ad acta gelegt, ist sie aber offenbar nicht. Wir beantworten auch immer wieder Fragen von Hörerinnen und Hörern und wir haben heute wieder einen Gast bei uns. Stammhörerinnen und Hörer kennen ihn schon. Es ist Bastian Feigl, Unfallchirurg, der uns im letzten Jahr schon mal relativ ausführlich erzählt hat, was er damals bei seinem mehrwöchigen Einsatz in der Ukraine gemacht hat. Nun war er vor einigen Wochen wieder dort und hat sich um verletzte ukrainische Soldaten gekümmert. Nach seinen Erlebnissen und Eindrücken und nach seiner Sicht auf die Dinge können wir ihn heute auch wieder fragen. Tag auch zu Ihnen, Herr Feigl. Schön, dass Sie sich ja heute wieder die Zeit nehmen.
Guten Tag, Herr Deisinger. Guten Tag, Herr Bühler. Ja, vielen Dank, dass ich wieder da sein darf.
Grüße, Herr Feigl.
Aufzeichnungszeit für diese Folge ist Mittwoch, 27. November 2024. Es ist jetzt kurz nach 11 Uhr. Zu hören das Ganze wie immer in der App der ARD Audiothek. Ich will Sie gleich mal fragen, auch so, damit wir uns schon ein bisschen einstellen können auf das, was wir von Ihnen hören werden. Was war denn eigentlich jetzt anders bei Ihrem zweiten Einsatz, also anders als beim ersten?
Ja, eigentlich fast alles. Also ich war mit einer anderen NGO dort unten tätig und ich habe auch was anderes gemacht. Also beim letzten Mal war ich im Evakuierungsteam und dieses Mal war ich in einem Stabilisierungspunkt eingesetzt, was als Unfallchirurg auch mehr Sinn gemacht hat.
Reden wir nachher noch ausführlich drüber. Schön, wie gesagt, auf jeden Fall, dass Sie auch von Anfang an dabei sind bei der Aufzeichnung. Fangen wir aber mit Herrn Bühler an. Herr Bühler, die aktuelle Lage, vielleicht eine überblicksmäßige Einschätzung wieder zu Beginn.
Die Lage ist für die Ukraine weiter schwierig, grundsätzlich aber unverändert. An weiten Abschnitten der Front gibt es keine Veränderungen, aber im südlichen Teil der Ostfront gewinnen die russische Armee weiterhin Geländeabschnitte, zwingt die Ukraine immer mehr Gelände aufzugeben. Das ist bitter, aber nur so können die Ukrainer verhindern, dass sie auf taktischer Ebene, das heißt örtlich, eingeschlossen werden oder hohe Verluste erleiden.
Und das scheint auch in dem einen oder anderen Fall gar nicht wenig Gelände zu sein. Wir können uns ja mal zunächst den Operationen am Boden widmen und beginnen mit einer Einschätzung des ISW, des Institutes for the Study of War. Die Analysten dort, die haben festgestellt, ich zitiere wörtlich, die russischen Streitkräfte sind in letzter Zeit deutlich schneller vorgerückt als im gesamten Jahr 2023, Zitat Ende. Falls Sie, Herr Bühler, zunächst mal keinen Widerspruch zu dieser Aussage haben, dann hätte ich folgende Frage, wieso gelingt den Russen das, wo doch die ukrainischen Streitkräfte aktuell eigentlich besser ausgestattet sein sollten?
Nein, Widerspruch nicht. Das ist so. Das sehe ich auch so. Aber muss zwei Bemerkungen vielleicht machen. Das war seit dem Fall von AfDFK zu erwarten, wenn Sie sich erinnern. Ausfall von Material- und Munitionslieferungen, Personalprobleme, die die Ukrainer haben, hausgemachte Personalprobleme, sind die Gründe dafür. Aber ab diesem Zeitpunkt musste die Ukraine im Süden zu einem Verzögerungsgefecht, wie wir sagen, zu einer beweglichen Verteidigung übergehen. Und im November, und das haben wir ja gesehen, beschleunigte sich dann der dadurch ermöglichte Vormarsch der Russen im südlichen Donbass. Das führte dazu, dass die Russen im November bereits knapp 600 Quadratkilometer mehr eroberten. Das schreibt ja auch das ISW. Das entspricht der doppelten Fläche von München. Also von diesen Dimensionen sprechen wir jetzt. Und zweitens, und auch das schreibt das ISW, und das füge ich nur an, um das zu verdeutlichen, Der Vormarsch der Russen ist deutlich langsamer als im Frühjahr 2022 beim Beginn der Invasion der Ukraine. Es ist also auch nichts grundsätzlich Neues, dass jetzt an einem Frontabschnitt der Stellungskrieg zu einem Bewegungskrieg übergeht und dessen Rahmenbedingungen, so wie ich sie gerade geschildert habe, dazu führen, dass die Ukrainer immer mehr Raum aufgeben müssen. Warum gelingt ihnen das? Wie gelingt ihnen das? Es gelingt ihnen dadurch, dass sie Kräfte konzentrieren, um lokal ein besseres Kräfteverhältnis herzustellen. Russland geht ohne Rücksicht auf eigene Verluste bei Personal und Material vor. Das dürfte der zweite Grund sein. Die ukrainischen Kommandeure an der Front führen den Mangel an Personal und Ausbildungsmängel bei neuem Personal an als Gründe. Und dann natürlich, das kommt jetzt wieder von mir, die große Luftüberlegenheit der Russen an der Front, die ständigen Bombardierungen durch große Gleitbomben, die den Verbleib in Verteidigungsstellungen für die Ukrainer nicht mehr erlauben, sodass sie sich auf die nächste Verteidigungsstellung zurückziehen müssen.
Ja, wir machen es gleich noch ein bisschen konkreter. Nur Herr Feige, Sie mal gefragt, als Sie dort waren, das ist jetzt schon einige Wochen her, aber wie haben denn die ukrainischen Soldaten dort ihre eigene Situation, die Lage ihrer eigenen Streitkräfte wahrgenommen?
Ja, also mit den Fronteinheiten selber hatten wir nur Kontakt, wenn sie als Verwundete gekommen sind. Aber die Moral in unserem Stabilisierungspunkt war hoch. Also sie waren sehr motiviert und wir werden da vielleicht später noch drauf kommen. Wir waren im Raum Chasiv Yar eingesetzt, der schon auch heftig umkämpft wird. Und für die Soldaten dort gibt es ja auch keine Alternative zu dem, was sie da tun. Sie kämpfen und machen das in gleicher Weise wie die letzten 2,5 Jahre.
Herr Bühler, dann gehen wir mal die Schwerpunkte durch. Welche würden Sie denn sehen?
Also die Schwerpunkte sind in den letzten Tagen die Region Kursk, die Region Kupjansk im Norden und der südliche Donbass. An allen anderen Frontabschnitten, also im Raum Kharkiv, im Raum des nördlichen Teils der Ostfront, also Kremina, Siversk, Chasiv Yar, Toretsk wird gekämpft. Dr. Feigl hat es gerade angesprochen von Chasiv Yar. Aber dort gibt es eigentlich seit Tagen, wenn nicht seit Wochen, keine signifikanten Veränderungen. Und das gilt auch für die Front in der Südukraine, die von Ost nach West verläuft. Allerdings muss ich sagen, die Befürchtungen werden immer lauter, dass die Russen dort starke Kräfte zusammenziehen, um auch in Richtung der Großstadt Saporischschja, also praktisch von Süden nach Norden, anzugreifen. Da gibt es aber noch keine Anhaltspunkte, jedenfalls noch nicht für Beobachter von außen zu erkennen.
Dann beginnen wir bei Kursk. Wie stellt sich Ihnen die Lage dort konkret dar?
Also die Russen greifen mit ihren 50.000 Soldaten, die sie dort zusammengezogen haben, die ukrainischen Truppenteile an. Nordkoreanische Soldaten sind nach meinen Informationen noch nicht eingesetzt worden. Jedenfalls nicht in größeren Einheiten wie Kompanien oder auch nur Züge. Es gibt da Gerüchte, aber das ist nicht verifiziert bisher. Es gibt auf der anderen Seite aber auch Gegenangriffe der Ukraine nach wie vor. Bei beiden Seiten übrigens auch mit mechanisierten Kräften, also nicht nur zu Fuß. Die Ukrainer halten im Ergebnis nach wie vor 50-60% des ursprünglich seit Anfang August kontrollierten Gebiets.
Dann hatten Sie Kupjansk angesprochen?
Ja, Kupjansk war es ja so, als wir zuletzt sprachen, dass die Russen in den ostwärtigen Teil von Kupjansk eingedrungen waren. Das konnten die Ukrainer jetzt bereinigen, die Lage dort, und haben die Russen wieder aus Kupjansk verdrängt. Offenbar liegt die Frontlinie etwa 2 Kilometer jetzt ostwärts der Stadt Kupjansk. Dennoch, Kupjansk ist ein wichtiger Ort, ein wichtiger Ankerpunkt auch der ukrainischen Verteidigung dort im Norden, sodass wir da ein Auge drauf halten müssen, denke ich. Es gibt erste Meldungen heute Morgen, dass es nördlich von Kupjansk am Oskil-Fluss einen Gewässerübergang gegeben hat, über den Oskil einer kleineren Einheit von Russen, die dort versuchen, einen Brückenkopf einzurichten. Das heißt, man sieht daran, dass Russland nach wie vor interessiert ist, die Stadt Kupjansk zu erobern, um dort eine Schlüsselstellung in der Verteidigung aus ihrer Sicht der Region Luhansk im Besitz zu halten. Aber wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt.
Und dann gehen wir noch an den anderen Schwerpunkt im südlichen Donbass, den Sie angesprochen hatten.
Ja, der andere Schwerpunkt ist eigentlich ein ganzer Raum mittlerweile, und das ist der Raum Pokrowsk, das ist Khorakovy, das ist Volidar und das ist Velika Novoselka. Velika Novoselka ist uns noch bekannt aus der gescheiterten Offensive oder Gegenoffensive der Ukraine aus dem letzten Jahr. Hier sieht die Lage so aus, dass die Russen ja seit Wochen vor Pokrowsk stehen geblieben sind und nicht weiter angegriffen haben. Sie haben aber südlich von Pokrowsk nach Süden angegriffen, aus dem Osten Richtung Stausee Khorakovy und aus dem Süden, nämlich aus dem Raum Volidar. Also von Nord, Ost, Süd wird dieser Raum, in der Mitte dieses Raums liegt dieser Stausee Khorakovy angegriffen. Kann man sich vorstellen, wie so ein Hufeisen, das nach Westen offen ist, etwa 20 Kilometer breit, 20, 25 Kilometer breit. Nun hat sich in den letzten Tagen die Entwicklung ergeben, dass die Russen verstärkt aus Süden, aus Richtung Volidar, in diesen Kessel dort oder Halbkessel angegriffen haben und plötzlich eingedreht sind nach Westen, so beschreibe ich das jetzt mal, Richtung Velika Novoselka, und stehen auch kurz vor dieser Stadt. Das heißt, diese taktische Situation dort vor Ort könnte zur Folge haben, dass die Russen eine Ausgangsposition haben, entweder das Hufeisen ganz zu schließen und versuchen, möglichst viel Ukrainer dort einzuschließen, oder auch, und muss ich dazu sagen, beide Optionen sind offen, auch Velika Novoselka einzuschließen. Aus dieser Gesamtsituation heraus, also dieser taktischen Gesamtsituation heraus, könnte es den Russen möglich sein, von dort aus weiter Richtung Westen oder Nordwesten anzugreifen, wenn sie denn tatsächlich operative Reserven verfügbar haben. Das wissen wir noch nicht, das weiß auch noch keiner der Berichterstatter, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Das werden wir erst in den nächsten Wochen miterleben.
Es waren in einigen Online-Veröffentlichungen, zumindest habe ich es heute Morgen gelesen, davon einem Durchbruch, die Rede dort in der Region, Durchbruch der russischen Streitkräfte. Ist das ein Wort, das Sie dafür auch verwenden würden?
Durchbruch auf der taktischen Ebene zweifellos. Da war eine Verteidigungsstellung nördlich von Volidar, die durchbrochen worden ist. Aber das ist nicht der operative Durchbruch, den ich als Möglichkeit sehe, mit starken Reserven jetzt diese taktische Situation auszunutzen, um dann operativ, also weiträumig, vorstoßen zu können. Und das ist im Augenblick noch nicht absehbar.
Ich will mal an der Stelle einige Fragen von Hörerinnen bzw. Hörern anschließen. Die erste kommt von Jörg Handrock aus dem Norden der Republik. Eigentlich hat er noch ein paar Fragen mehr, aber wir müssen uns zumindest zunächst mal auf diese eine beschränken. Ich zitiere: Bezüglich der Personalfrage sprach Herr Bühler kürzlich von 60 ukrainischen Brigaden an der Front, was nach meinem Kenntnisstand mindestens 200.000 Mann wären, gegebenenfalls eher mehr. Ist dem so, und was halten die Russen als Angreifer, der bekanntlich bis zu dreimal mehr Personal einsetzen muss, dem entgegen? Haben die Russen tatsächlich eine insgesamt zwei- bis dreifache personelle Überlegenheit? Oder gelingt es ihnen, durch kluge, überraschende Manöver diese punktuell herzustellen? Zitat Ende. Herr Handrock würde sich über eine, wie er schreibt, einordnende, den Blick auf das große Ganze richtende Antwort sehr freuen.
Also es wäre sehr schön, wenn die ukrainischen Brigaden allesamt ihre Sollstärke von ca. 3.000 Soldaten hätten. Das ist die Kampftruppe. Die Unterstützungstruppen, die kommen noch dazu, haben sie aber oftmals nicht. Aber Kern der Frage ist die notwendige Überlegenheit. Nein, sage ich, die Russen haben keine zwei- bis dreifache Überlegenheit an dieser über 1000 Kilometer langen Frontlinie. Aber die Russen haben seit der gescheiterten ukrainischen Gegenoffensive und den Ausfall der amerikanischen und teilweise auch der europäischen Unterstützung Anfang des Jahres, Ende letzten Jahres, die Initiative an weiten Teilen der Front. Und sie haben sie bisher nicht abgegeben. Sie verstanden es eigentlich das ganze Jahr über die Schwächen in der ukrainischen Verteidigung, zum Beispiel bei der Ablösung von Truppenteilen, von ukrainischen Truppenteilen, Stichwort Rotation, aber auch an Grenzen, Nahtstellen zwischen einzelnen Truppenteilen aufzuklären und genau dort ihre Kräfte zu konzentrieren und damit örtlich eine hohe Überlegenheit zu erreichen. Chassiv Yar, ich habe es gerade gesagt, Toretsk, plötzlich spielen diese Abschnitte eine untergeordnete Rolle. Und der Schwerpunkt liegt bei Bokrovsk in der weiteren Folge dieser letzten Wochen im direkten Angriff. Und als es dort nicht weiterging, dann die Kräfteverschiebung in den Raum Wuhledar. Das machen die Russen sehr geschickt. Ich weiß, ich bin da mal kritisiert worden, dass ich das geschickt nenne. Da hat die Ukraine wenig dagegen zu setzen. Die Ukraine kann in dieser Phase nur reagieren. Also eigene Kräfte zu verschieben und dem neuen Schwerpunkt der Russen entgegenzusetzen.
Und was das Verhältnis betrifft, Ukraine-Russland, noch eine Frage von Christoph Ketterer aus Karlsruhe. Ihm geht es um Tote und Verletzte auf beiden Seiten. Er schreibt Folgendes. Mich beschäftigt die Frage nach den toten und verwundeten Soldaten in diesem furchtbaren Krieg auf beiden Seiten. Es ist oft, ich glaube auch von Herrn Bühler im Podcast, darauf hingewiesen worden, welch enormen Blutzoll die Russen für ihr Vorrücken bezahlen müssen. Dabei entstand, zumindest bei mir, der Eindruck, die russischen Verluste überstiegen diejenigen der Ukraine um mindestens das Doppelte oder mehr. Zitat erstmal Ende. Das ist die Einleitung. Herr Ketterer erklärte, dass er nun von einem Experten im Fernsehen in einer Talkshow gehört hat, dass das Verhältnis eigentlich in etwa 1:1 sei. Und er stieß dann in der Mail noch Folgendes an. Ich wäre sehr dankbar, wenn Herr Bühler dazu eine Einschätzung geben könnte. Ist es nicht so, dass man in der Regel von höheren Verlusten beim Angreifer ausgeht? Und über den gesamten beinahe 3 Jahre währenden Krieg ist die russische Armee doch sehr viel länger in der Offensive gewesen. Zitat Ende. Die Mail, wie gesagt, von Christoph Ketterer.
Also hinsichtlich der Verluste gibt es keine exakten Angaben, von beiden Seiten nicht. Die Ukrainer sprechen von bisher knapp 740.000 getöteten und verwundeten russischen Soldaten. Die Zahlen liegen nach Einschätzung westlicher Geheimdienste etwas darunter, aber nicht viel. Und deshalb ist es plausibel, dass das in dieser Größenordnung liegt. Bei der ukrainischen Seite gibt es die von Präsident Zelensky Anfang des Jahres oder so im März, April, soweit ich das erinnere, genannte Zahl von 31.000 Gefallenen bei der Ukraine. Das ist also die bestätigte Untergrenze, will ich es mal nennen. Die Obergrenze dürfte bei etwa 80.000 liegen, wenn man so verschiedene Quellen mit heranzieht, die aber nur Einschätzungen auch liefern. Aber irgendwo dazwischen dürfte die wahre Zahl liegen. Jetzt habe ich Ihnen die Zahlen genannt, die die Größenordnung einigermaßen darstellen, die also nicht auf irgendwelchen Spekulationen beruhen, sondern tatsächlich ein gewisses Maß an Plausibilität haben. Daraus leite ich ab, dass das Verhältnis 1:1 nicht stimmen kann. Ich weiß nicht, welche Talkshow das war, weiß auch nicht, welchen Experten Sie da jetzt nennen. Aber es könnte sein, dass er das für einen bestimmten Abschnitt, zum Beispiel für Kursk, so genannt hat. Und in Kursk war es in der Tat so, dass so im September etwa herum die ukrainischen Verluste und die russischen Verluste deckungsgleich waren.
Und dann noch eine Mail, der geht es um konkrete Kampfhandlungen am Boden. Die kommt von Wilhelm von Leer. Obergefreite der Reserve, das hatte noch angefügt, ich zitiere, ich beziehe mich auf die Situation in und bei Pokrovsk. Es wird ja seit Monaten der Wert der Stadt als logistischer Knotenpunkt hervorgehoben. Meine Frage, die Russen sind doch bereits auf 12 Kilometer bis an den Bahnhof ran. An die T0504 Straße sind sie bei Malinivka bereits auf 6 Kilometer ran. Also Malinivka liegt etwa 15, 20 Kilometer Luftlinie östlich von Pokrovsk, das von mir. Jetzt weiter im Zitat. Die Situation war ja auch Anfang Oktober bereits nicht groß anders. Damit müssten sie doch bequem in Reichweite der russischen Rohrartillerie liegen und bereits jetzt als Logistikknotenpunkt praktisch ausfallen. Insbesondere der statische Bahnhof. Aber eben auch die Straße. Von der Schlacht von Bachmut wissen wir ja, dass auch Fahrzeuge in Bewegung unter Artilleriefeuer genommen werden. Daher meine Fragen, warum wird die logistische Wichtigkeit dann noch diskutiert? Brettern die da auch mit 120 km/h über die kraterübersäte Straße wie bei Bachmut über die M03? Und wie nah an die Front traut sich die russische Artillerie eigentlich? Zitat Ende.
Also Ihre Beobachtungen sind alle richtig, jedenfalls entsprechen sie auch dem, was ich so an Informationen habe. Ich weiß natürlich nicht genau, warum die Russen Pokrovsk nicht stärker angreifen mit Gleitbomben oder auch mit Artillerie. In Artilleriereichweite ist sie allemal, denn die Artillerie der Russen hat durchaus die Chance, da diese 8 Kilometer sind es noch bis zur Stadtgrenze von Pokrovsk, dort Pokrovsk zu beschießen. Auch wenn man einen gewissen Sicherheitsabstand zur Front einrechnen muss, natürlich, damit die Artillerie selbst nicht so gefährdet ist. Es könnte sein, aber das ist jetzt spekulativ. Die Russen haben ja gesehen, wie stark befestigt die Stadt ist, und sie wollten vermeiden, dass sie die Stadt tatsächlich frontal angreifen. Sie haben offenbar die Absicht, die Stadt zu umgehen. Im Süden, ich hatte gerade gesprochen über diesen Halbkessel, der dort aufgefüllt werden soll mit russischen Truppenteilen. Und es gibt eine Stoßrichtung aus dem Norden Richtung Pokrovsk, sodass es im Idealfall den Russen gelingen könnte, die Stadt einzunehmen, ohne sie direkt anzugreifen. Und das Motiv dafür würde ich sehen, dass Pokrovsk natürlich auch eine logistische Bedeutung hat für die Russen, wenn sie denn die gesamte Oblast Donetsk eingenommen haben.
Okay, dann schauen wir jetzt mal im nächsten Abschnitt der Folge des Podcasts heute auf die Operationen beider Seiten, die auf Punkte hinter der Frontlinie zielen. Beginnen wir bei den Russen. Die haben in der Nacht zu gestern wieder mal einen massiven Drohnenangriff geflogen und nicht zuletzt auf die ukrainische Hauptstadt.
Ja, aber schauen wir uns mal die Drohnenangriffe der letzten 3 Tage an. Beginnen wir mal mit Sonntag auf Montag, da waren es schon 145, das ist schon eine sehr hohe Zahl. Dann die von Ihnen genannte Nacht, Montag auf Dienstag, da waren es 188 Drohnen. Noch nie in diesem Krieg sind so viele große Drohnen, wir sprechen hier nicht von kleinen, mehr handelsüblichen Drohnen, sondern von großen Drohnen mit 3 Meter Spannweite. Und letztlich die Nacht auf heute, auf Mittwoch, da waren es immerhin auch noch 89.
Und was kann man zu den angerichteten Schäden sagen? Also und dazu, wie viele Flugkörper beispielsweise die Ukraine abgefangen haben?
Also die Angriffe mit Drohnen haben mehrere Zielrichtungen. Also wenn sie mit Drohnen alleine angreifen oder eben im Verbund mit Raketen oder Marschflugkörpern. Die Drohnen haben dann die Aufgabe Demoralisierung der Bevölkerung. Und man kann sich das vorstellen, dieser Großangriff in der Nacht von Montag auf Dienstag, der hatte zur Folge, dass alleine in Kiew über 5 Stunden lang Luftalarm war während der Nacht. Zweitens die Aufklärung der ukrainischen Luftverteidigung. Wo stehen die Radargeräte, wo stehen die Abschussrampen für die Flugabwehrraketen? Dann drittens natürlich die Übersättigung der Luftverteidigung als Voraussetzung für nachfolgende Angriffe mit Raketen. Denn jedes Verteidigungssystem ist an einem bestimmten Punkt so ausgelastet, dass es einfach Schwerpunkte setzen muss. Und da schlüpfen dann sozusagen die Raketen und die Marschflugkörper durch. Und schließlich ist als weitere Zielsetzung tatsächlich auch die Zerstörung der Infrastruktur ablesbar bei den Drohnen, und zwar nicht gehärtete Infrastruktur, also Umspannanlagen, Wärmekraftwerke zum Beispiel. Die Stadt Ternopil, eine Großstadt in der Westukraine, ist betroffen gewesen bei diesem Großangriff mit stundenlangen Stromausfall, Wegfall der Wärmeversorgung, der Einschränkungen bei der Fernwasserversorgung. Also das kann ich zu den Schäden zum jetzigen Zeitpunkt sagen. Die materiellen Schäden sind aufgrund der ukrainischen Luftverteidigung gemessen am Einsatz von so vielen Drohnen gering. Landesweit sind ja viele Drohnenbekämpfungstrupps im Einsatz. Das ist ein großer personeller Faktor auch in der ukrainischen Armee. Meist sind diese Trupps ausgestattet mit Flugabwehrkanonen oder Maschinengewehren auf kleinen LKWs, Pickups, dazu Störsender, um die Drohnen zu stören. Die meisten Drohnen werden tatsächlich abgeschossen, dass sie höchstens durch herabfallende Trümmerschaden anrichten können. Das ist schlimm genug, wenn dadurch Brände in Wohngebieten entstehen. Immer größer wird aber der Anteil der Drohnen, die durch Störsignale abgelenkt werden oder ihrem ursprünglich einprogrammierten Kurs nicht mehr folgen können. Wenn Sie jetzt Zahlen wissen wollen aus den letzten 3 Tagen, das sind bei diesem Großangriff von 188 Drohnen immerhin 171 unmittelbar zerstört oder durch Störsignale abgelenkt worden. 5 sind nach Belarus weitergeflogen und 12 lösten Explosionen im Norden der Ukraine, in Kiew zum Beispiel, in Sumy, in der Region Sumy insgesamt und eben in der Stadt Ternopil aus.
Frage mal zwischendurch an Bastian Feigl, den Unfallchirurgen, den wir heute zu Gast haben, Arzt, der hinter der Frontlinie für die ukrainische Armee auch tätig war und Verwundete versorgt hat. Wie war das eigentlich bei Ihnen, also wenn Drohnenalarm war oder überhaupt Luftalarm? Als Arzt widerstrebt es einem doch sicherlich, einmal so einen Verwundeten, den Sie gerade behandeln, liegen zu lassen und sich dann erstmal selbst in Sicherheit zu bringen. Wie sind Sie damit umgegangen?
Ja, der Einsatz, in dem ich war, der war in relativer Frontnähe. Also wir waren untergebracht in einem Bauernhaus. Da gibt es gar keinen Luftalarm mehr. Sie sind quasi zwischen ein- und ausgehender Artillerie tätig. Da wird kein Luftalarm ausgelöst. Das Einzige, was wir hatten, war, dass die Raketen uns quasi überflogen haben und in Richtung Kramatorsk geflogen sind. Das sehen Sie dann schon, Sie sehen die Raketen, Sie hören die und Sie hören dann die Einschläge in der Stadt. Aber Luftalarm hatten wir dort, wo wir waren, nicht.
Das heißt, es gab
ist eher Artilleriefeuer, das eingeht und also man versorgt einfach weiter. Also,
ich wollte sagen, es gab da keine Situation, in der Sie dann gesagt haben, okay, wir gehen jetzt erstmal irgendwo in irgendeinen Bunker, sofern vorhanden.
Also wir hatten schon einen Bunker neben unserem Stabilisierungspunkt, aber die Situation, also das ist dort normal, sie werden beschossen. Das gehört zu diesem Job mit dazu.
Okay. Speziell, Herr Bühler, zu Drohnen vielleicht noch eine Frage von Thomas Mann aus dem Landkreis Augsburg. Der spricht einen Aspekt an, den hatten Sie auch gerade wieder mit erwähnt. Ich zitiere mal. Auch in Folge 243 spricht Herr Bühler davon, dass der Großteil der von Russland Richtung Ukraine geschickten Drohnen abgeschossen oder mit Störsignalen abgelenkt oder zurückgeschickt wurde nach Russland oder die besetzten Gebiete. Die Ablenkung bzw. Störung der Steuerung kann ich mir noch einigermaßen erklären. Wie funktioniert technisch gesehen das bewusste Zurückschicken der Drohnen? Können diese bewusst gesteuert und sozusagen gekapert werden oder wie darf man sich sowas als Laie vorstellen? Zitat Ende.
Also ich habe den Bericht des ukrainischen Generalstabs verwendet und auch seine Wortwahl zurückgeschickt. Also das Zurückfliegen oder Zurückschicken, das kann mehrere Ursachen haben. Und das sind, denke ich, in den Zahlen alles enthalten. Zunehmend kommen diese Drohnen in einem Mix von Kamikaze-Drohnen, Aufklärungsdrohnen, die nicht bewaffnet sind, und sogar nur Drohnen ohne alles ohne Sprengstoff, ohne Aufklärungssensoren angeflogen. Die letzteren sind Täuschdrohnen oder Decoys, wie man im Englischen sagt oder immer im NATO-Englisch. Diese letzteren, die könnten so programmiert sein, dass sie wieder Richtung Startplatz zurückfliegen. Das ist die eine Möglichkeit, auch die Aufklärungsdrohnen im Übrigen. Die Kamikaze-Drohnen wird man nicht so programmieren, dass sie zurückkommen. Da würden sie nur Schaden anrichten beim Landen oder beim Aufschlag irgendwo. Zweitens, also die Störsignale, die bewirken tatsächlich, dass auf die Drohne Einfluss genommen wird durch die Störung, aktiv oder passiv, der GPS-Signale oder auf russischer Seite der GLONASS-Navigation. Und könnten deshalb zurückfliegen. Es ist auch denkbar, und das ist der dritte Punkt, dass die Ukrainer bereits so weit sind, dass sie mit elektromagnetischen Signalen so auf eine Drohne einwirken können, dass sie den Flugweg der Drohne beeinflussen können. Unser Hörer sagt ja, kapern, die Drohne kapern können. Also die Ukrainer sind ja so innovativ eigentlich, was die Weiterentwicklung der Drohnen angeht. Mindestens so innovativ wie auch die Russen. Beide haben ja diese Technologie im Blick und ihren Einsatz dort auf dem Gefechtsfeld. Ich kann es also nicht mit Genauigkeit sagen, was der Grund war, dass ich es so als Zurückfliegen bezeichnet habe, aber es dürfte einer dieser Gründe gewesen sein.
Okay, dann war es das erstmal mit dem Blick auf die aktuelle Lage. Vielleicht ein kleiner Nachtrag noch zur letzten Folge, in der wir auch gesprochen haben über den Einsatz der Oreshnik-Rakete der Russen. Dazu hat Robin Leosohn, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, ein paar Fragen. Er hat wohl seinen Wohnsitz in Spanien und hat sich von dort gemeldet. Ich lese mal vor. Herr Bühler sagte, dass die Russen vor dem Start der Oreshnik-Rakete die Amerikaner über eine Art gemeinsames Warnsystem informiert hätten. Da stellen sich Fragen, beziehungsweise macht Herr Bühler damit ein Fass auf. Denn wie sinnvoll ist ein Warnsystem zwischen Feinden, wenn doch in der gegenwärtigen brisanten Lage jede Warnung genauso gut Teil einer Täuschung sein könnte? Wie sinnvoll ist dennoch eine Warnung, wenn doch die USA sich deswegen nicht einfach zurücklehnen, also und die Ukraine warnen zum Beispiel, dann hätten die Russen die Ukraine ja gleich selbst vorwarnen können, was wiederum überhaupt keinen Sinn machen würde. Und wenn die Warnung innerhalb eines solchen Systems übermittelt worden ist, dann ist es doch in Anbetracht der Lage abwegig und unlogisch, dass es sich um einen ernsten Angriff handelt, denn die Russen haben es sicher nicht nötig, im Krieg den Feind zu warnen, beziehungsweise macht es auch außenpolitisch wenig Sinn, die USA auf diese Art zu warnen. Zitat Ende aus der Mail. Ich muss ganz ehrlich sagen, Herr Bühler, also mindestens die erste Frage, die hatte ich ja auch. Also warum die Warnung, wenn es doch eigentlich so ist, dass man es eigentlich nicht glauben darf, der eigenen Sicherheit wegen?
Also zunächst mal würde ich sagen, für die Amerikaner ist Russland kein Feind. Amerika befindet sich nicht im Krieg. Russland sagt zwar, dass sie im Krieg mit dem Westen befindet, dass die NATO sie angreift. Das sagen sie ja nach innen hinein. Aber das wird vom Westen her nicht geteilt und deshalb gelten die Verfahren, die man sich über Jahrzehnte entwickelt hat, um Missverständnisse auszuschließen, jetzt auch weiter. Dieses rote Telefon, hat man früher gesagt, wurde in der Kuba-Krise oder nach der Kuba-Krise eingerichtet, ist heute eine Datenleitung und wird häufiger benutzt. Also Sie können ja Raketenstarts auf sofort, eigentlich in Echtzeit, erkennen aus dem Weltraum. Das löst dann regelmäßig einen Alarm aus bei den Luftverteidigungszentralen hier im Westen. Und damit dort keine Missverständnisse entstehen auf der westlichen Seite, zeigt Russland das in der aller Regel auch an, dass sie eine Rakete aus ihrem Arsenal der Mittelstreckenraketen und der Interkontinentalraketen starten zu Testzwecken. Das kommt häufiger mal im Jahr vor. Das ist also nichts Besonderes. Die Russen haben also, und das kann man daraus ableiten, durchaus Respekt vor der amerikanischen Abschreckung. Man wollte ganz offensichtlich vermeiden, das war das erste Motiv, dass die Amerikaner falsche Schlüsse daraus ziehen. Ja, die Amerikaner haben postwendend natürlich die Ukraine benachrichtigt auch. Die Schäden sind im Übrigen nicht so dramatisch, weil die Rakete nicht bewaffnet war. Sie hatte 6 Sprengköpfe ohne Sprengstoff an Bord, also eher Gleitkörper, sagt man auch, die dann eingeschlagen sind dort und die sicher auch leichte Schäden produziert haben auf diesem Industriegelände, das da angegriffen wurde, aber nicht die schweren Schäden, die normalerweise eine solche Rakete zur Folge hat.
Und dann würde ich mit einer anderen Hörermail mal noch ein bisschen grundsätzlicher werden. Die kommt von Volker Pevs aus Berlin. Ist eine längere Mail, die ich nicht ganz vorlesen kann, aber zumindest den ersten Teil. Er hat ein bisschen geschrieben darüber, wie er Teile der Folge wahrgenommen hat und welche Gedanken ihm da im Kopf herumgegangen sind. Ich lese es einfach mal vor. Ich höre Ihren Podcast nahezu von Anfang an und bin dankbar über die sachliche und gründliche strukturierte Herangehensweise. Über die letzte Folge bin ich jedoch entsetzt. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie schockiert ich über die Art und Weise war, mit der Sie die neuerliche Eskalation als übliches Eskalieren des Kremls abtun. Unabhängig davon, wer hier wie eskaliert, ist es doch ein weiterer Schritt in eine sehr bedenkliche Phase des Krieges. Sollen wir wirklich darauf vertrauen, dass Putin immer nur blufft? Was machen wir denn, wenn er es ernst meint und uns tatsächlich angreift? Halten Sie unsere Streitkräfte denn für fähig, sich gegen einen russischen Angriff zu verteidigen? Und warum sind Sie gewillt, unser Leben und das Leben unserer Kinder aufs Spiel zu setzen für ein anderes Land? Meines Wissens hat uns Russland bislang nicht angegriffen. Die Ukraine gehört auch nicht zur Europäischen Union. Selbst wenn Russland nach einem Sieg gegen die Ukraine das Baltikum und Polen angreift, was ich für abwegig halte, könnten wir dann immer noch Gegenmaßnahmen treffen. Hinzu kommt die Gewissheit, dass wir einen Krieg gegen Russland, in Klammern Atommacht, nicht gewinnen können. Im Übrigen können wir uns den Krieg auch gar nicht leisten. Ich bitte Sie wirklich einmal in sich zu gehen und den Menschen in sich sprechen zu lassen und nicht den General. Ganz unabhängig davon, ob die ungeheuren Waffen Putins nur eine leere Drohung darstellen oder nicht. Wir können uns, so wie ich die Experten verstehe, dagegen nicht verteidigen. Zitat Ende. Dieser Mail oder dieses Ausschnitts aus der Mail von Volker Pevs.
Also Herr Pevs, an Ihrer Wortwahl merkt man schon, dass Sie schockiert waren, dass Sie entsetzt waren. Aber ich will Ihnen eins sagen, ich bin nicht gewillt, unser Leben und das Leben unserer Kinder aufs Spiel zu setzen für ein anderes Land. Jedenfalls nicht in dieser Situation, in dieser Konstellation. Ich würde auch von mir weisen, den Gegensatz zwischen Mensch und General, den Sie hier aufmachen. Aber das sage ich nur als Vorbemerkung. Nochmals, dieser Krieg wird geführt von Russland und Russland hat jederzeit die Wahl der Eskalation. Und sie hat diesen Krieg am 24. Februar vom Zaun gebrochen. Alleine das war eine Eskalation und so ging es immer wieder weiter. Was auf der ukrainischen Seite passiert, sind im Grunde genommen Reaktionen, um sich vor der Eskalation zu schützen. Wenn man jetzt die westliche Seite, also uns, anschaut, dann muss man feststellen, gut, es gibt in Demokratien immer andere Stimmen, aber die grundsätzliche Auffassung der Regierungen, der Verantwortlichen ist, wir wollen, und auch meine natürlich, wir wollen keine Kriegspartei werden, wir wollen uns auch nicht in diesen Krieg hineinziehen lassen, denn dies ist zu gefährlich, weil eben Russland eine Nuklearmacht ist. Abschreckung, die ich vorhin genannt habe, die funktioniert natürlich auch in der anderen Richtung, nämlich dass wir auch Respekt haben vor dem Nuklearpotenzial und keiner auf der russischen Seite nicht und auf unserer Seite nicht will eine Vernichtung dieser Welt durch einen grenzenlosen Nuklearkrieg. Und das ist mir wichtig auch darzustellen. Nun, hat Russland im Krieg, wie ich schon sagte, mehrfach eskaliert. Haben mehrfach geantwortet, unsere Gegenmaßnahmen wären eine Rieseneskalation. Ich denke nur an die Diskussion mit dem Schützenpanzer, mit der Lieferung von Schützenpanzern. Die kam sogar von unserem Bundeskanzler, dass es eine Rieseneskalation wäre. Und so ging das weiter. Wir müssen sicherstellen, dass die Ukraine sich schützen kann. Und das tut sie unter anderem mit Angriffen auf Flugplätze, auf Logistikdepots und so weiter, die um die Ukraine herum liegen. Ja, sie haben jetzt, und das meinen sie wohl mit ihrer Eskalation, sie haben jetzt auch die Erlaubnis, in einem begrenzten Gebiet in Kursk weiter anzugreifen mit westlichen Waffen, auch über die Grenze hinweg. Aber das ist keine Eskalation in diesem Sinne, sondern es ist eine Reaktion auf die Eskalation der Russen. Und wenn man will, dass dieses unsägliche Leid der Menschen in der Ukraine zu Ende geht, dann muss man den Ukrainern Mittel, aber auch Möglichkeiten geben, sich zu wehren. Das ist mein Ansatz. Das hat mit den Gedanken, die Ihnen da jetzt gekommen sind, nach dem letzten Podcast überhaupt nichts zu tun.
Lassen Sie mich, Herr Bühler, das Stichwort Eskalation aus der letzten Mail mal noch aufgreifen und mal fortsetzen. Es geht um eine Sache, von der ich einfach mal sage, also wie sie sich mir darstellt. Ne? Also offenbar war der britische Premierminister vor, ich glaube, reichlich 2 Wochen in Paris, hat dort Gespräche geführt, ob man nicht doch nun westliche Truppen in die Ukraine schicken sollte. Seien es reguläre Truppen, seien es Angehörige privater Sicherheitsunternehmen. Man überlegt, ob man so einen eventuellen Ausfall der USA als Unterstützer ausgleichen könnte. So zumindest kann man sich das aus den Meldungen zusammenreimen. Und dann kommt auch noch Carlo Masala, Professor an der Bundeswehruniversität, um die Ecke und sagt wörtlich, wir brauchen eine Rückfalloption für den Fall, dass die USA ihre Waffenlieferungen an die Ukraine einstellen. Und es gehe dabei um eine, wieder wörtliches Zitat, Koalition der Willigen, die im Zweifel auch bereit ist, Bodentruppen in die Ukraine zu entsenden. Zitat Ende. In Frankreich, Großbritannien, Polen auch sei diesbezüglich viel in Bewegung, wie Herr Masala sagt. Herr Bühler, wollen Sie Herrn Masala und auch anderen auch diesmal in den Arm fallen und sagen, das geht keinesfalls?
Also zunächst zu Ihrer Einleitung, Herr Deisinger. Also wenn man aus vielen Meldungen einiges zusammenreimt, wie Sie selbst sagen, dann kommt ein Bild heraus, das dann in dieser kurzen Frage gipfelt und mich zu einer Entscheidung eigentlich zwingt, ja oder nein. Ich sage Ihnen, es gibt so viele Stimmen in dieser westlichen Welt, mal außerhalb von Regierungen, aber auch politische Stimmen außerhalb von Regierungen, aus dem wissenschaftlichen Bereich, der eine oder andere Militär ist auch dabei, die ständig irgendwelche Vorschläge haben. Ich habe mich selbst ja positioniert in dieser Frage, weil ich sage, Bodentruppen der NATO sollten nicht in der Ukraine und dürfen nicht in der Ukraine eingesetzt werden, auch nicht zu Ausbildungszwecken. Darum handelt es sich ja hier offensichtlich bei diesem Gespräch mit der Regierung Macron. Er hat das ja seit Anfang des Jahres, genauer gesagt seit der Münchner Sicherheitskonferenz oder um die Sicherheitskonferenz herum, ständig auch angesprochen. Ich sage es nochmal, ich habe noch keinen General getroffen, der das als gute Idee bezeichnet. Da empfehle ich mal das Interview, das General Freuding gerade also unser für die Ukraine zuständige General im Bundesministerium der Verteidigung, gerade in der Ukraine gewesen und hat ein Interview einer ukrainischen Agentur gegeben. Das kann man googeln, das ist sehr aufschlussreich, weil es zeigt, dass die offizielle Linie nach wie vor so ist, dass die Ausbildung besser bei den Bündnispartnern gemacht wird, also beispielsweise in Deutschland, in Großbritannien, in Rumänien, in Polen. Da sind bessere Voraussetzungen da, da ist man ruhiger, da ist man nicht so abgelenkt. Ich habe auch im Übrigen noch keinen ukrainischen Offizier gehört, der mir gesagt hätte, dass er lieber in der Ukraine ausgebildet worden wäre. Soweit vielleicht zu diesem Ausbildungsabschnitt. Auch zu dieser Koalition der Willigen habe ich eine Auffassung dazu. Das sagt sich immer so schön. Es kommt darauf an, wofür. Also wenn ich eine Koalition der Willigen aufstelle, um noch mehr zu tun für die Ukraine, spricht überhaupt nichts dagegen. Wenn es um finanzielle Unterstützung geht, humanitäre Unterstützung, Waffenunterstützung. Wenn es aber darum geht, dort militärisch zu helfen, dann bin ich auch nicht dabei bei solchen Gedankengängen, auch wenn sich da 100 Intellektuelle, Wissenschaftler und ein paar pensionierte britische Generale diesen Brief unterschrieben haben. Eine Koalition der Willigen ist in einem solchen Szenar nicht eine Ersatzlösung für die NATO. Sie kann nicht führen, sie könnte nicht führen wie die NATO. Und wenn Sie sagen, die Amerikaner sind nicht dabei, dann ist auch keine Nation dabei, die das ersetzen könnte, was die NATO bietet, an Kommandostruktur und all den Verfahren, die etabliert sind, so dass es irgendein mittleres Land machen sollte. Und das kann man nicht. Das ist jetzt der formale Aspekt. Und der andere Aspekt ist, wir sollten bei unserem Weg bleiben, die Ukraine zu unterstützen, und zwar noch mehr, damit wir überhaupt nicht in eine solche Entscheidungssituation reinkommen. Denn das wäre tatsächlich dann der Punkt, wo einzelne Bündnispartner in den Krieg mit einsteigen, vorausgesetzt, das war gemeint, Kriegseinsatz oder Schutzeinsatz. Und das kann nicht gut gehen, auch insgesamt nicht für den Westen. Dann wäre da tatsächlich die Büchse der Pandora geöffnet, um es mal ganz plakativ zu sagen. Deshalb plädiere ich seit 2,5 Jahren dafür, dass wir diese Unterstützung leisten, und sage auch seit 2,5 Jahren, dass die Diskussion immer schwieriger wird, je weiter die Ukraine an die Wand gedrängt wird. Und das kann man hier an diesem Beispiel sehr schön sehen. Das sind schwierige Reaktionen, die auch schwierige Gegenreaktionen in den Gesellschaften des Westens auslösen. Das ist der Aspekt, den ich vorher gar nicht gesagt habe. Ich habe nur die militärischen Aspekte da genannt und weniger die gesellschaftlichen und politischen in den Ländern. Aber die kommen noch mit dazu.
Mal kurz nachgefragt, Sie sagen, Sie haben noch keinen General getroffen, der sowas fordert, also Bodentruppen, NATO-Bodentruppen in der Ukraine. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, wie beruhigend diese Aussage sein kann, sein darf, sein muss. Sie haben auch öfter betont im Podcast, wir haben ein Primat der Politik und nicht ein Primat des Militärs. Also es ist doch letztlich jetzt nicht ganz so entscheidend. Sicher mitentscheidend, aber nicht ganz entscheidend, was das Militär sagt, sondern wenn Politiker Entscheidungen treffen, es wird so und so gemacht, dann fügt sich das Militär.
Naja, so ist es ja nicht. Die Politik hat den Primat natürlich, hat auch die Verantwortung, aber die Politik lässt sich natürlich beraten vom Militär, und das Militär hat eine Beratungsleistung zu bringen auf der obersten Ebene, und die wird auch erbracht. Das können Sie ablesen in den letzten Jahren bei den Amerikanern sogar, dass dort Widerspruch geleistet worden ist. Ich erinnere da an Mark Milley, der seinen chinesischen Counterpart angerufen hat, so, ich sag's mal wörtlich, aus dem Gedächtnis, alles nicht so schlimm, beruhig dich, da ist nichts dran und so weiter. Und das hat er gemacht hinter dem Rücken seines Präsidenten. Das ist eine spezielle Situation, in der ich keinen deutschen General sehen will, wahrscheinlich auch nicht sehen muss, aber die Beratungsleistung muss natürlich da sein. Wir können aufgrund der insbesondere der praktischen Erfahrungen auf dem Balkan, aber auch Afghanistan, die in der Intensität nicht vergleichbar sind, aber in den militärischen Formalismen vergleichbar sind, viele Einsatzkontingente, alle verbunden irgendwie, alle aber auch gebunden an die Weisungen ihrer Regierungen zu Hause. Sie sagen es ja, Primat der Politik, und der lässt ja nicht nach. Mit unterschiedlichsten Einsatzregeln und so weiter und so fort. Das ist aber nur ein Aspekt. Die anderen Aspekte sind Schutzaspekt für die Soldaten, Versorgungsaspekte. Die müssen irgendwann auch mal zurückkommen. Es gibt keine Flugverbindungen in die Ukraine. All diese praktischen Fragen, die kommen dazu, sodass ich sage, das ist eine so unübersichtliche Situation, dass ich von solchen Gedanken Abstand nehme und auch rate, sie nie umzusetzen. Und ich habe keinen Zweifel daran, dass die Mehrheit der NATO-Staaten auch politisch so denkt, wie ich es gerade geschildert habe, und weiß es. Und man kann es ablesen an den Worten des Interviews von General Dr. Freuding da in dem ukrainischen Internetportal.
Und Sie sehen eine gewisse Kontinuität in dieser Diskussion, weil ich hatte es ja angedeutet, ich habe das so wahrgenommen, als hätten wir im Februar diese Debatte mal gehabt, Stichwort Macron, Scholz und so weiter in Paris, dass die Lage der Ukraine jetzt brenzlig ist und dass man jetzt wieder derlei Rezepte rausholt. Also Sie sehen das nicht, dass sozusagen die Diskussion jetzt wieder hochkocht in der Öffentlichkeit.
Sie beziehen sich jetzt auf die Bodentruppen.
Ja.
Das weiß ich nicht, inwieweit das jetzt wieder Dynamik aufnimmt, aber alleine die Tatsache, dass Sie es jetzt hier in unserem Podcast als Fragestellung bringen, das verbreitet sich auch. Und deshalb muss man dort energisch auch sagen, das kann nicht der militärische Ratschlag sein, so ein Unternehmen überhaupt auszuplanen, überhaupt anzudenken. Nochmal, wir müssen die Ukraine schützen und wir müssen sehen, dass wir das Bündnisgebiet der NATO auch schützen können, mittelfristig. Wir sprechen ja von 5 bis 8 Jahren und uns so weit bringen, dass wir tatsächlich glaubwürdig auch abschreckungsfähig sind.
Das also kurz dazu. Kommen wir jetzt zum letzten Teil für heute, damit zu Bastian Feigl, Unfallchirurg aus, ja, sagen wir Süddeutschland. Wir hatten ihn vor knapp einem Jahr schon mal im Podcast zu Gast. Danach hat sich irgendwie auch Kontakt ergeben mit Melanie und Markus Gras. Das sind zwei, die vielen hier im Podcast sicher auch bekannt sind. Ja, und nun organisieren sie schon eine Weile zusammen, beziehungsweise mit gegenseitiger Unterstützung, Hilfstransporte in die Ukraine. Damit erschöpft es sich bei Ihnen, Herr Feigl, aber nicht. Also Sie waren jetzt schon zum wiederholten Male für einige Wochen in der Ukraine, um verletzten ukrainischen Soldaten zu helfen, in Ergänzung zu dem, was Sie schon gesagt hatten. Wann genau und wo waren Sie da eingesetzt?
Ja, also es war die zweite Tour in Richtung Donbass. Ich war wieder in Sloviansk untergebracht und genau über die NGO vermittelt haben wir mit einer Brigade einen Stabilisierungspunkt mitbesetzt zwischen Kramatorsk und Chassiv-Yar in Frontnähe, aber nicht direkt an der Front.
Was genau war Ihre Aufgabe da?
Wir haben für den Frontabschnitt, den wir betreut haben, die Verwundeten quasi von der Evakuierung entgegengenommen und haben dann das gemacht, wie diese Punkte heißen. Also wir haben die stabilisiert und dann für den Weitertransport in die Krankenhäuser fertig gemacht.
Wie gefährlich war dieser Einsatz tatsächlich? Also wie haben Sie das wahrgenommen? Und ich ahne, dass sich Ihre Frau da lieber die Ohren zuhalten sollte bei der Antwort.
Ja, also in dem Moment, wo Sie die Grenze zur Ukraine überschreiten, sind Sie in einem Kriegsgebiet. Also ab da fängt das an, dass es gefährlich wird und natürlich nimmt die Gefahr in Richtung Osten immer mehr zu. Kramatorsk, Sloviansk, Konstantinivka darunter. Das sind alles Städte, die von der russischen Armee täglich beschossen werden mit Raketen, Artillerie und Bomben. Das ist bei uns keine Meldung mehr wert, aber diese Angriffe finden immer statt, jeden Tag. Also allein der Aufenthalt dort ist schon recht gefährlich im Stabilisierungspunkt selber. Ich hatte das vorher schon gesagt. Ja, sie werden dort auch von Raketen, Artillerie etc. überschossen. Direkt beschossen worden sind wir nicht, am letzten Tag vielleicht ein bisschen, aber dort waren also keine Naheinschläge, aber sie kriegen den Krieg in voller Ausprägung mit, also auch mit Luftangriffen und allem. Und das kurz in Anmerkung zu der Übersicht, also wir sagen das immer, die ruhigen Frontabschnitte, aber ruhig sind die nicht, also da findet heftiger Krieg statt, heftiger Beschuss. Und wenn Sie von diesen Punkten aus in Richtung Front gucken, das da vorne ist die Hölle. Da steigen die Rauchsäulen auf, es blitzt. Und das sind die Soldaten, die wir dann, wenn sie Pech haben, im Stabilisierungspunkt dann sehen. Aber dort ist echter Krieg. Also das ist, die ruhigen Abschnitte sind nicht so ruhig, wie es immer klingt.
Was hat Sie denn angetrieben, das jetzt zum wiederholten Male getan zu haben?
Also ganz runtergebrochen denke ich, dass die ukrainische Armee dort zumindest zu einem Teil auch unseren Krieg kämpft. Und wenn man die irgendwie unterstützen kann, sollte man es tun. Und ich kann das in dem, was ich gelernt habe, und gehe dahin und unterstütze die.
Wie ist es denn um die medizinische Versorgung der ukrainischen Armee bestellt? Also insbesondere derjenigen, die da im Kampf verwundet wurden. Klar, Sie können jetzt nicht über jeden Abschnitt der Front was sagen, weil Sie eben nur an einem dieser Abschnitte waren. Aber dort, wo Sie waren, wie sah es da aus?
Also ich kann das mal summieren mit dem Aufenthalt vom letzten Mal. Vom Ablauf her ist es so, dass die ukrainische Armee extrem bemüht ist, ihre Verwundeten auch zu versorgen. Also sie tun alles, um die Verwundeten nach hinten zu bringen, zu stabilisieren, zu versorgen und quasi dafür zu sorgen, dass sie diese Verwundung, auch die schweren Verwundungen überleben. Das Setting ist allerdings so, dass es teilweise halt extrem schwierig ist und man auch zu vielen Zeiten nicht evakuieren kann. Das liegt zum einen an der Intensität der Gefechte und des Beschusses und auch daran, dass diese Evakuierungsfahrzeuge auch gezielt angegriffen werden. Und da muss man sich vor Augen halten, da kratzt man so ein bisschen an der Ausbildung. Also die Evakuierung findet dort nicht wie bei uns mit irgendwelchen gepanzerten Fahrzeugen statt, sondern die Soldaten kommen auf Pickups, die kommen auch teilweise in alten Ladas. Da wird genommen, was verfügbar ist, um die Verwundeten nach hinten zu bringen. Also das entspricht in keinster Weise dem, was wir als in westlichen Armeen als Standard hätten. Aber sie tun's und sie sorgen damit dafür, dass die Soldaten auch das Vertrauen haben, dass sie evakuiert werden, wenn was passiert. Und dafür setzen sich die Leute dort mit allem ein, was sie haben, also auch bis zur maximalen Erschöpfung.
Wir hören natürlich immer wieder von Bomben, von Granaten, von Raketen, die Menschen töten und Menschen verletzen, aufgrund halt der Explosion und der Splitter. Aber das ist ja nicht das Einzige, das den Soldaten zu schaffen macht, oder?
Ja, es macht ganz viel zu schaffen. Also wie gesagt, mein ärztlicher Kollege, der ist Ukrainer, der hat gesagt, dass da vorne ist die Hölle. Und es sind alle Gefahren da. Also der Beschuss, die Umstände, unter denen sie da leben, sie leiden sehr oder haben große Probleme mit den Gleitbomben, weil das einfach große, große Explosionen sind. Aber wir hatten auch jeden Tag die ABC-Abwehr da, die Uniformreste der Soldaten auf chemische Kampfstoffe untersucht haben, weil die Soldaten das immer beschrieben haben. Also es sind wahnsinnig viele Dinge und damit müssen die zurechtkommen.
Was heißt chemische Kampfstoffe? Also was haben Sie da gehört, beziehungsweise was waren die Ergebnisse dieser Untersuchung?
Die haben wir nicht gesagt bekommen, aber wenn die Soldaten beschrieben haben, dass die Granaten anders geklungen haben und sie danach Husten hatten, Tränen der Augen und desorientiert waren, waren das halt Hinweise darauf, dass sowas im Einsatz sein könnte. Und dann kam ein spezieller Trupp und hat die Uniform mitgenommen zur Untersuchung. Die Ergebnisse, also hab ich nicht gehört, aber die waren im Prinzip täglich da.
Was, Herr Feigl, haben Sie denn gelernt über den aktuellen Zustand der ukrainischen Armee, über die Situation der Soldaten, über die Kraft, die sie vielleicht noch haben oder eben auch nicht, über deren Verfassung?
Also ich habe unterschiedlich schwer verwundete Soldaten getroffen oder gesehen und die wenigsten können irgendwie Englisch. Die Englisch konnten, haben sich gefreut, dass jemand da ist, mit dem wir Englisch sprechen können. Die Motivation ist immer noch hoch. Aber es ist eine Situation, in der sind diese Soldaten teilweise ja schon auch weit über diese 2,5 Jahre. Also die kämpfen teilweise schon viel, viel länger. Und dafür ist die Motivation noch wirklich hoch. Für die medizinischen Einrichtungen kann ich sagen, also die sind maximal motiviert. Und die sind auch wirklich rührend bemüht darum, den Verwundeten das jetzt irgendwie zu erleichtern, dass es sie erwischt hat und dass sie jetzt halt erstmal im Krankenhaus müssen, behandelt werden müssen. Also das ist sehr beeindruckend, wie die füreinander einstehen dort.
Wenn Sie auf das blicken, was so an Unterstützung aus dem Westen geleistet wird, also staatlicherseits geleistet wird, wie geht es Ihnen da?
Ja, also die Frage stellt man sich dann schon, wenn der Lader vorfährt und da hinten ein Schwerstverletzter rausgeholt wird. Also warum müssen Sie das mit einem Lader machen? Meines Wissens nach haben wir hunderte von Radpanzern, die wir im Moment nicht so wirklich brauchen. Damit könnte man das auch machen. Von daher ist das eher so ein bisschen beschämend, wenn Sie dort sind, ja.
Was würden Sie zu so einem Vorschlag sagen, Herr Bühler?
Ja, natürlich ist das ein guter Vorschlag. Er müsste nur umgesetzt werden. Da ist aber nicht nur die Bundeswehr angesprochen, sondern es sind viele angesprochen. Die Bundeswehr hat gerade bei diesen Fahrzeugen schon viel geliefert, das vielleicht nicht in Ihrem Abschnitt zu sehen war, Herr Dr. Feigl. Aber insgesamt ist das beschämend, ja klar.
Und wie sehen das die ukrainischen Soldaten vor Ort, Herr Feige? Also ich kann mir vorstellen, dass das da auch sehr ambivalent ist. Also dass man natürlich einerseits froh ist über Hilfe aus dem Westen, die ankommt, aber natürlich sich andererseits auch immer wieder fragt, also warum denn nicht mehr kommt.
Ja, also über diese politische Ebene haben wir eigentlich wenig gesprochen. Die sind froh und dankbar für jeden Menschen, der kommt und ihnen hilft. Ich glaube, allein schon, um zu sehen, dass sie nicht vergessen sind, weil das Gefühl können sie da vorne ziemlich schnell bekommen, dass irgendwie die Welt einen vergessen hat. Und was die Hilfe angeht, ja, es kommt immer noch viel zu wenig. Also man darf sich die Dimension, glaube ich, muss man sich so ein bisschen hochhalten. Ich mache es jetzt mal plakativ. Wir haben 18 Leopard 2 geschickt, Deutschland selber, und an guten Tagen sind das die Verluste, die die russische Armee hat. Ein Tag. Und mit 18 Kampfpanzern, ja, es reicht halt nicht. Also bei weitem nicht.
Sie selbst, Sie werden wieder hinfahren und wieder operieren?
Ich habe das nicht geplant im Moment, nee. Hm.
Aber ich hatte es angedeutet, dass sich Ihre Hilfe natürlich auch nicht darauf beschränkt, vor Ort zu sein, direkt vor Ort zu sein und Ihren Beruf auszuüben. Vielleicht können Sie dazu mal noch ein bisschen was erzählen zu dem, was Sie hier im Lande machen.
Ja, es war nach dem Auftritt letztes Jahr, hatte ich eine wahnsinnig große Welle an Menschen, die auch helfen wollen, die mir auch helfen wollen, dass ich helfen kann. Und ich habe es geschafft, eine sehr treue Spenderschaft aufzubauen, mit der wir, also wo ich das Geld bekomme und wir sehr, sehr effektiv Hilfe leisten können, indem wir Material kaufen, das benötigt wird und das dann auch dahin bringen können, wo es gebraucht wird. Und da das Ganze relativ überschaubare Größe hat, haben wir auch keinerlei finanzielle Verluste. Also wir müssen jetzt niemanden bezahlen, der arbeitet. Das ist alles ehrenamtlich. Und wir können so einen ganz großen Impact machen. Also das ist schon so. Das sind beachtliche Mengen, die wir da zusammenbekommen haben. Plus die Materialspenden, die wir sonst noch bekommen haben, also Verbandsmaterialien und so weiter. Und wie Sie gesagt haben, ich mit der Familie Gras zusammen, also wenn ich Feuerwehrmaterial bekomme, kriegt das der Markus Gras, weil er sich da federführend drum kümmert und andersrum auch. Also wir unterstützen uns und ergänzen uns ganz hervorragend.
Und wer Ihnen jetzt noch helfen möchte, auch das will ich wieder gerne fragen, was kann denn der oder die am besten tun? Also was ist am günstigsten für Sie?
Im Prinzip alles. Also ich bin immer froh, Materialspenden, die ich bekomme, also Verbandsmaterialien, das, was halt in großen Mengen verbraucht wird. Ich bin natürlich auch immer dankbar um Geld, weil ich damit Material kaufen kann, das auch in hohem Maße verbraucht wird, aber entsprechend teuer ist. Also taktisches Medizinmaterial war schon vor diesem Krieg sehr teuer und ist jetzt durch die Nachfrage nicht billiger geworden. Und da brauchen wir halt finanzielle Mittel, um das zu beschaffen und vor Ort zu bringen. Und wer helfen will, ist herzlich eingeladen. Ich bin froh um jeden, der mich da unterstützt.
Wir können es also wieder so machen, wenn Hilfsangebote hier im Podcast eintrudeln, dann können wir die einfach an Sie weiterleiten und Sie kümmern sich dann um alles Weitere.
Genau.
So wie wir es bisher auch gemacht haben, auch im letzten Jahr und in den Monaten danach. Ne?
Ja, das hat hervorragend funktioniert, ja.
Okay. Dann, lieber Herr Feigl, Vielen Dank, dass Sie auch heute Zeit für unseren Podcast gefunden haben. Vielen Dank für Ihre Arbeit. Viel Erfolg dabei weiterhin.
Ja, Herr Deisinger, Herr Bühler, vielen Dank, dass ich nochmal dabei sein durfte. Hat mir großen Spaß gemacht. Dankeschön.
Ja, vielen Dank, dass Sie mit dabei waren und Ihre großartige Arbeit, die Sie da drüben geleistet haben, die kann man nicht hoch genug schätzen. Also ganz herzlichen Dank auch für Ihren Bericht.
Ja, und damit sind wir fast am Ende der heutigen Folge. Kleiner Podcast-Hörtipp noch zuvor. Hat auch mit der Ukraine zu tun und auch mit Menschen, die viel riskieren, um ihren Teil dazu beizutragen, dass dieser Krieg nicht alles sozusagen verschluckt.
Die Kunstretter der Ukraine.
Da sah er, dass ein Geschoss das Dach vom Museum getroffen hatte.
Das sind Menschen, die in entscheidenden Momenten über sich hinausgewachsen sind.
Später zu denken, dass ich etwas hätte tun können, es aber nicht getan habe. Nein, das geht nicht.
Ich bin Elena Gorges. Und zusammen mit dem Journalisten Ivan Halvanovic.
Hast du keine Angst?
Doch, ich habe.
Wollte ich herausfinden, warum Kunst im Krieg gegen die Ukraine zum Ziel wird. Die Kunstretter. Ein Podcast in 6 Folgen. In der Deutschlandfunk-App, bei DLF-Doku-Serien und überall da, wo es Podcasts gibt.
So, und damit sind wir durch für heute und für diese Woche. Vielen Dank fürs Interesse. Vielen Dank für die weiterhin vielen Fragen, Anmerkungen, Geschichten, für Lob und Kritik. Wir können bei Weitem nicht alles im Podcast unterbringen, aber wir lesen es auf jeden Fall. Wenn Sie derlei Dinge auch auf dem Herzen haben, dann schreiben Sie an general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Herr Bühler, wir hören uns dann nach dem ersten Advent wieder. Wahrscheinlich am Mittwoch der kommenden Woche. Bis dahin und auch Ihnen vielen Dank für heute.
Ja, danke schön, Herr Deisinger. Dann bis Mittwoch.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.